herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch, euer Podcast hier auf hardwarewartung.com. Ja, ich bin wieder einmal alleine hier. Yusuf ist ja noch im Urlaub und ich habe für euch wieder eine Reihe von hoffentlich interessanten News zusammengestellt aus den Bereichen KI, Technik und IT. Und in dieser Woche geht es schwerpunktmäßig um den anstehenden Browser-Krieg, möchte ich es mal nennen. Browser War, das ist ja auch ein geflügeltes Wort, was ja jetzt schon die Runde macht. Und zwar geht es darum, dass KI-Anbieter wie zum Beispiel OpenAI oder auch Perplexity ihre eigenen Browser auf den Markt bringen, um damit Google mit seinem Chrome-Browser Konkurrenz zu machen. Chrome hat ja einen sehr großen Marktanteil und ist ja auch ein Teil des Erfolgs, den Google zu verzeichnen hat. Aber zuvor möchte ich beginnen mit einer neuen Meldung aus unserer Kategorie KIs Next Topmodel. Da gibt es nämlich auch mal wieder was zu vermelden. Und zwar gibt es ein neues Modell von xAI, Grok 4. Und auch noch eine leistungsstärkere Version, Grok 4 Heavy. Ja, und von Grok hören wir ja auch immer wieder hier in diesem Podcast. Es ist vielleicht gar nicht so bekannt da draußen jetzt wie andere Modelle, zum Beispiel die Modelle von OpenAI, aber dennoch sollte man Grok, was ja aus dem Hause Musk stammt, nicht vernachlässigen, denn da tut sich so einiges. Ja, und mit diesem Grok 4 oder Grok Heavy, das man für ein Abo von schlappen 300 US-Dollar pro Monat bekommen kann, da bekommt man dann auch eine Menge Power, die man dann auch entsprechend nutzen kann. Also Grok 4 soll sich auch so ein bisschen postieren als Wettbewerber zum erwarteten GPT-5 von OpenAI, was ja in diesem Sommer irgendwann wahrscheinlich kommen wird. Und dieses GPT-5 wird gesteigerte Fähigkeiten haben, zum Beispiel Sprache, Canvas, Suche, Deep Research und so weiter, was wir schon kennen, allerdings eben alles noch in einer fortgeschrittenen Variante. Und da soll Grok eben mithalten können, beziehungsweise das auch übertreffen. Und Elon Musk selbst bezeichnet Grok 4 besser als PhD, also Doktorniveau in jedem Fach. Er räumt aber auch noch fehlenden Alltagsverstand ein und dass es auch noch keine bahnbrechenden Entdeckungen gegeben habe, aber das sei nur eine Frage der Zeit. Also Entdeckungen zum Beispiel im Bereich Wissenschaft, was man ja jetzt auch so langsam von KI-Modellen erwartet, dass hier Durchbrüche passieren auf verschiedenen Gebieten. Ja, dieses Grok 4 Heavy, das lässt mehrere Agenten parallel an einer Aufgabe sogar arbeiten und dann die Ergebnisse miteinander vergleichen, um die beste Arbeit zu finden. Das ist dann wie so eine Art Team, was man da per Knopfdruck engagieren kann. Und es wird spannend zu beobachten sein, ob dann diese Ergebnisse tatsächlich besser sind, als wenn man jetzt zum Beispiel nur eine Instanz laufen lässt. Grok 4 erzielt im Benchmark 25,4% auf der Humanities Last Exam Skala und Grok 4 Heavy 44,4%. Beide liegen damit vor Gemini 2.5 Pro und dem O3 von OpenAI. Und es ist zudem ein neuer Rekord auf der Arc AGI 2 Skala mit 16,2%. Ja. Es gab ja in letzter Zeit auch Kontroversen um Hasspostings, die von Grok getätigt wurden. Über den offiziellen X-Account von Grok wurden ja verschiedene Kommentare gepostet, die gelinde gesagt nur als politisch inkorrekt bezeichnet werden können oder darüber hinaus. Und manche Kommentare sollen auch antisemitisch gewesen sein. Und da hat man ein bisschen gegengesteuert. Aber das scheint auch so ein inhärentes Problem zu sein mit diesem Modell, dass da immer wieder solche Dinge hochkommen. Und das Ganze, wie gesagt, wird jetzt in nächster Zeit dann verfügbar sein über ein Abo und sicherlich dann auch irgendwann über die Plattform X angebunden sein. Und man darf gespannt sein, was hier für uns dann an Leistungsplus herauskommen wird. Also wir werden auf jeden Fall darüber berichten und auch unsere praktischen Erfahrungen hier euch mitteilen. Ja, kommen wir jetzt zum angekündigten Browser War. Aktuell die Situation ist ja so, Google Chrome hat eine extreme Marktdominanz mit 3 Milliarden Nutzerinnen und Nutzern weltweit ungefähr. Deshalb ist ja Google Chrome auch Gegenstand des Kartellrechtsverfahrens in den USA. in dem ja gefordert wird, auch von den Klägern, also vom US-Staat, dass Google sich von Chrome trennen muss, also Chrome verkaufen soll, um da einfach so ein bisschen diese Marktmacht aufzubrechen. Aber es könnte natürlich auch sein, dass das Ganze gar nicht notwendig wird, weil es einfach zunehmend auch Konkurrenz gibt auf dem Browsermarkt. Und dafür sprechen jetzt gerade zwei Entwicklungen, die aktuell zu verzeichnen sind. Zum einen will OpenAI in Kürze einen eigenen Browser herausbringen und es gibt auch schon einen neuen Browser von Perplexity. Fangen wir mal an mit dem OpenAI Browser. Das finde ich nämlich auch sehr interessant, weil der verschiedene Möglichkeiten bieten soll. Zum Beispiel die Integration eines KI-Agenten. Dieser Browser, der könnte die Art und Weise, wie die Nutzer mit dem Web interagieren, grundlegend verändern. Und zudem erhält OpenAI damit auch Zugriff auf wertvolle Nutzerdaten. Und der Browser ist so gestaltet, dass manche Nutzerinteraktionen innerhalb des Chat-Interfaces stattfinden können. Und das funktioniert dann so ähnlich wie ChatGPT. Und mit einem eigenen Browser könnte OpenAI seinen KI-Agenten wie zum Beispiel Operator direkt in das Browserverhalten der Nutzer integrieren und Aufgaben auch selbst ausführen. Und dazu gehören zum Beispiel Bestellungen oder auch das Recherchieren von Informationen. In der Konsequenz würden die Besuche von Nutzern auf Websites abnehmen und dann durch Besuche von KI-Agenten ersetzt oder sie würden auch komplett wegfallen. Und schon jetzt bewirkt ja die zunehmende Nutzung von KI-Chats einen Rückgang des Traffics für viele Websites. Der neue Browser von OpenAI soll übrigens auf Grundlage von Chromium erstellt sein und das ist ja der Code für den Chrome-Browser, der Open Source ist. Ja, also das dürfte spannend werden in den nächsten paar Wochen. Soll hier etwas passieren. Und dann, wie schon angemerkt, auch ein neuer Browser von Perplexity mit dem Namen Comet. Und zum Launch soll dieser Browser nur Abonnenten des Max-Plans zur Verfügung stehen, der $200 im Monat kostet und zudem auch noch ausgewählten Nutzern auf der Warteliste. Und in diesem Browser eingebaut ist eben auch Perplexitys eigene KI-Suchmaschine und die ist Standard. Das heißt also, wer über diesen Browser sucht, der sucht nicht über Google erstmal, sondern der sucht eben über Perplexity. Und das könnte eben auch auf dem Suchmaschinenmarkt zu größeren Marktanteilen von Perplexity führen und zu einem entsprechenden Verlust von Google. Und dann gibt es noch den Comet Assistant. Das ist ein integrierter KI-Agent, der Aufgaben automatisiert, wie zum Beispiel E-Mails zusammenfassen, Kalenderverwaltung, Tabs verwalten und auch das Navigieren auf Websites. Man kann den Assistenten auch als sogenanntes Sidecar verwenden, das heißt eine Seitenleiste und dann, wenn man zum Beispiel eine Webseite öffnet, Fragen dazu stellen. Und das Ganze soll in den Vorstellungen des Perplexity-CEO Arvind Srinivas so eine Art Betriebssystemersatz werden, um Nutzer langfristig zu binden und Anfragen an Perplexity zu steigern. Ja, und durch einen eigenen Browser, da soll eben auch der Weg über Chrome zu Perplexity verkürzt werden, sodass die Nutzer eben direkt auf die Dienste von Perplexity zugreifen können. Perplexity verzeichnete ja zuletzt ein starkes Nutzerwachstum. Im Mai alleine 780 Millionen Suchanfragen und ein monatliches Wachstum von 20%. Das ist schon eine recht hohe Zahl, ein recht starkes Wachstum. Ist natürlich im Vergleich zu Google immer noch sehr wenig, was jetzt die absoluten Zahlen angeht. Aber die Wachstumsraten sind natürlich deutlich höher als bei Google aktuell. Und ein kleines Manko dabei ist, dass man, wenn man die Funktionen von dem Assistenten nutzen möchte, Zugriff geben muss auf Kalender, auf E-Mail und auf andere Dienste. Und das kann natürlich schon so ein bisschen zu Sorgen führen bezüglich Datenschutz. Und da muss man auch dann entsprechend so ein bisschen mutig sein oder risikofreudig, was bestimmt nicht jeden jetzt so ohne weiteres, von der Hand gehen wird. Ne? Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Anwendungsmöglichkeit und es könnte halt, wie gesagt, auch die Art und Weise, wie wir mit dem Web interagieren, grundlegend ändern. Ja, und von daher dürften wir eben auch in dieser Hinsicht sehr gespannt sein, was in nächster Zeit sich alles ändern wird, was passieren wird und wie dann auch sich das Ganze auf unser Nutzungsverhalten auswirken wird. Kommen wir so ein bisschen jetzt zum Thema Infrastruktur. Das behandeln wir ja auch immer hier in diesem Podcast. Rechenzentren sind ja da ein großes Thema, denn diese ganzen KI-Anwendungen, die brauchen natürlich auch Rechenleistung. Das heißt, Rechenzentren werden erweitert, werden ausgebaut und da stoßen die Hyperscaler inzwischen an immer mehr Grenzen, also gerade auch auf Märkten, die schon sehr viele Rechenzentren beheimaten, allen voran in Europa, Irland. Und Microsoft hat jetzt angedeutet, dass das Unternehmen seine Investitionen in Rechenzentren in Irland reduzieren könnte und stattdessen in nordischen Ländern tätig werden könnte. Da geht es ja vor allem um die Verfügbarkeit von Strom. Die Anlagen in Irland, die verbrauchten im Jahr 2023 21%, also mehr als ein Fünftel des gesamten Stroms, wobei in Dublin der Anteil fast 80% des gesamten Strombedarfs betragen hat. Und Microsoft betreibt derzeit 17 Rechenzentren in Irland und diese mehrheitlich in Dublin. Und jetzt hat Microsofts Vice President Lease and Land Global, Val Walsh, in einem Bericht angedeutet, Irland könnte seinen Vorteil als Early Mover bei den Rechenzentren verlieren. Auf der Data Center Investment Conference und Expo sagte sie, die Betreiber der Netze hätten es nicht geschafft, mit der Entwicklung Schritt zu halten. Obwohl Microsoft versucht, den Betrieb mit Hilfe erneuerbarer Energien zu ermöglichen, bleibt der Engpass bei den Netzkapazitäten bestehen und das hat dazu geführt, dass der irische Netzbetreiber EirGrid bis mindestens 2028 ein Moratorium für den Bau neuer Rechenzentren in Dublin verhängt hat, weil das Netz einfach die steigende Stromnachfrage nicht mehr bewältigen kann. Und infolgedessen haben es Betreiber wie Google und Echelon schwer, Genehmigungen für Erweiterungen zu erhalten und ihre Anträge wurden von den Behörden in Dublin auch abgelehnt, weil die Netzkapazität als unzureichend und das Fehlen lokaler erneuerbarer Energien als kritisch angesehen wurden. Ja, und auch die langwierigen europäischen Genehmigungsverfahren, die laut Microsoft bis zu 18 Monate und länger dauern können, also 18 Monate länger als anderswo, muss man dazu sagen, die tragen zu den Schwierigkeiten bei. Die Situation hat dann dazu geführt, dass Microsoft in Dublin sich in seinen Erweiterungsmöglichkeiten eingeschränkt fühlt und auch keine neuen Kunden aufnehmen kann. Und da bieten sich eben als vielversprechende Alternative die nordischen Länder an, insbesondere eben Schweden, Dänemark und Norwegen. Die sind hier führend. Sie bieten nicht nur eine geringe Netzauslastung und kurze Wartezeiten für Anschlüsse, sondern auch weitere entscheidende Vorteile. Und dazu gehören günstige Strompreise, eine geringere CO2-Intensität und dank des hohen Anteils an Wasserkraft natürlich auch günstigen Strom, preiswertes Land und einen geringeren Kühlbedarf, weil es da einfach auch ein kälteres Klima gibt. Und Experten prognostizieren schon, dass sich der Strombedarf von Rechenzentren in Skandinavien bis 2030 verdreifachen wird. Und Länder, die die Anschlusszeiten halbieren können, die könnten bis 2030 etwa 20% mehr Wachstum bei Rechenzentren verzeichnen als andere. Und diese Entwicklung, die spiegelt eben einen breiten Trend wider, bei dem Investitionen in Regionen mit weniger Netzengpässen und kürzeren Anschlusszeiten verzeichnen. Und insgesamt wird ein starkes Wachstum der Nachfrage nach Rechenzentren in den Ländern im Norden und Süden Europas erwartet und das eben angetrieben auch durch den Aufschwung bei der KI. Ja, also da ist auch Deutschland so ein bisschen unter Druck, möchte ich sagen, denn die Probleme, die jetzt da in Irland, in Dublin gelten, die gelten zum Beispiel in der Region Frankfurt auch. Also auch da gibt es Engpässe bei den Netzen und auch die Kapazitäten und Anschlusszeiten sind so, dass es zunehmend weniger attraktiv wird, da zu investieren in neue Rechenzentren. Sodass ich einfach auch davon ausgehe, dass sich dieser Markt so ein bisschen mehr verteilen wird und auch eben auf zusätzliche Regionen ausweiten wird. Denn es wird einfach immer schwerer, zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen. Man muss ja dabei auch sicherstellen, dass private Haushalte und andere Unternehmen auch eine sichere Energieversorgung haben und dass nicht alles nur in Rechenzentren fließt. Ja, und dann auch noch zum Thema Infrastruktur. Es soll ein neues Unterseekabel geben zwischen Schweden und Finnland. Das Unternehmen Global Connect hat mit der Verlegung eines neuen Unterseekabels begonnen, das die beiden Länder über Åland verbinden wird. Und diese Investition ist Teil einer umfassenden Strategie zur Erweiterung des Glasfasernetzwerks in beiden Ländern. Die Vermessungen für das Projekt sind bereits angelaufen und das Kabel wird 150 Kilometer lang sein. Es wird in Turku, Finnland und Stockholm, Schweden jeweils anlanden und bis Ende des nächsten Jahres fertiggestellt werden. Das Ganze hat ein Volumen von 14 Millionen Euro und für eine ausreichende Signalstärke werden zwei neue Inline-Verstärkerstationen errichtet. Das Ganze findet ja statt vor der aktuellen geopolitischen Situation im Ostseeraum. Da gab es ja auch immer wieder Kabelbeschädigungen, die ja mutmaßlich auch auf Sabotage zurückzuführen sind. Und Per Jansson, Senior Vice President bei Global Connect Carrier, betont, dass es beim Hinzufügen neuer Routen in und aus den nordischen Ländern nicht nur um die Bewältigung größerer Datenmengen gehe, sondern eben auch um die Schaffung von Redundanzen. Und das mindere Ausfallzeiten und die Gefahr potenzieller Sabotage. Außerdem ermöglicht es die Erweiterung, den Ländern die stark steigende Nachfrage nach Infrastruktur zu befriedigen und ihre Position als globales Zentrum für Rechenzentren zu festigen, siehe auch die Meldung davor. Nach dem Unterseekabel wird Global Connect auch seine bestehende terrestrische Infrastruktur modernisieren und das umfasst die Aufrüstung von 365 Kilometer Glasfaser zwischen Helsinki und der Region Åland bei Turku sowie von Stockholm nach Gävle. Und dieses Projekt soll bereits Ende des Jahres abgeschlossen sein. Ja, also da tut sich einiges, auch in Europa. Und die Entwicklung geht mit ungebremster Dynamik voran, sowohl was die Infrastruktur angeht, als auch eben die Weiterentwicklung von KI. Also es ist jede Woche spannend, hier diese Meldungen nochmal zu überschauen und zusammenzufassen. Und damit sind wir aber auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von KI und Tech2Go. Ich freue mich sehr, dass ihr bis zum Ende dabei gewesen seid und ich hoffe, dass auch was Interessantes für euch dabei war. Feedback schickt immer gerne an Yusuf und an mich. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und auch wenn ihr Themenwünsche oder Fragen habt, dann beantworten wir diese natürlich sehr gerne. Bleibt mir eigentlich nur, euch auf die nächste Ausgabe von KI und Tech2Go hinzuweisen. Die gibt es dann in etwa einer Woche an gewohnter Stelle, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und bis dahin schaut auch regelmäßig auf hardwarewartung.com vorbei. Da gibt es im Newsbereich für euch auch täglich aktuelle Meldungen rund um KI, Technik und Infrastruktur. So, das wäre es jetzt wirklich gewesen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Christian.